Ich möchte uns einen Bibeltext vorlesen aus dem zweiten Petrusbrief. Die letzten Verse, das dritte Kapitel, von Vers 14 bis Vers 18. Darum, ihr Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden gefunden werdet. Und erachtet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen werden, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute mitgerissen werdet und euren festen Halt verliert. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Darum, wenn man zu Hause einige Sachen erklärt oder wenn wir manchmal einfach Dinge sagen, wie die Kinder es machen sollen, warum? Dann muss man etwas erklären. Papa, warum? Und dann ist es gut, einen Grund zu haben manchmal. Und dann erklärt man das auch. Manchmal sagt man auch nur, weil ich es sage. Aber meistens bemühen wir uns doch, einen Grund anzugeben. Weswegen? Dieser Abschnitt, diese Verse, die beginnen mit einem Darum. Und deshalb ist es gut zu schauen, was vorher gesagt wurde, was der Petrus geschrieben hat. Und da lesen wir, ich möchte zwei Verse vorlesen, die das so grob wiedergeben. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Das war der Vers 10 aus dem gleichen Kapitel, und Vers 12 auch noch. Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden, Jesus kommt wieder. Es ist eine Tatsache, eine Zusage, eine Verheißung. Jesus wird wiederkommen. Und darum diese Verse, die wir gemeinsam gelesen haben, darum soll etwas passieren in deinem und in meinem Leben. Und ich möchte gleich hier zu Anfang dir und mir die Frage stellen, wie oft denken wir daran, dass Jesus wiederkommen wird? Er wird es. Und wir haben in der Bibel auch einen ähnlichen Gedanken aus den Psalmen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es ist gut, darüber nachzudenken, dass dieses Leben hier auf dieser Erde nicht alles ist. Dass wir hier nicht ewig leben werden, dass wir irgendwann entweder sterben werden oder dass unser Herr Jesus wiederkommen wird. Das steht fest. Da haben wir Zusagen und eine Verheißung in der Bibel. Darauf können wir uns verlassen. Jesus wird wiederkommen. Und wir sind auch Menschen, wir werden ja auch nicht ewig auf dieser Erde leben. Wir werden unserem Herrn irgendwann begegnen. Wir werden Jesus irgendwann wiedersehen, ihm gegenüberstehen. Und darum sollen wir Dinge tun, die er in diesen Versen erwähnt. Ich denke, es ist für uns immer wieder eine Übung und auch eine Herausforderung, das nicht zu vergessen. Und deshalb auch so diese Worte aus dem Psalmen: Lehre uns das Bedenken. Wir werden irgendwann vor Jesus stehen. Das ist etwas, was wir wissen sollen. Und diese Tatsache, die soll etwas in uns bewirken. Dieses Darum. Darum, ihr Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt, untadelig im Frieden gefunden werdet. Seid bemüht. Ich bin ein wenig über diese Aussage gestolpert. Und ich habe das auch schon etwas länger mal in einer Predigt erzählt. Aber ich möchte es nochmal erwähnen. In Arbeitszeugnissen, wo Vorgesetzte oder Arbeitgeber den Mitarbeiter bewerten, und das in schriftlicher Form, da gibt es so gewisse Klauseln, gewisse Begriffe, die man da verwendet, und die geben dann eine gewisse Bewertung auch wieder. Die kann man dann eben aus diesem Text herausnehmen. Ja, wenn man dann drin steht, der Arbeitnehmer oder der und der dient die Person hat die Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt, dann kann man das mit einer glatten Eins gleichsetzen. Wenn da dann aber nur steht, die und die Person hat die Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit erledigt, dann ist das schon nicht mal ganz so gut. Dann ist es nicht mehr stets zur vollsten Zufriedenheit, sondern nur noch zur vollsten Zufriedenheit, dann ist es schon mal nur eine 2. Und wenn da drin steht, stets bemüht, die Aufgaben zu erledigen, das ist eine glatte 6. Er hat sich angestrengt, er hat es versucht, er hat sich stets bemüht, aber es kam nicht wirklich was dabei rum. Können wir diesen Abschnitt jetzt irgendwie so verstehen? Bemühe dich, streng dich an, tu Hauptsache so viel du irgendwie kannst, mach, müh dich ab. Jesus selbst schreibt an die Gemeinde in Ephesus im Sendschreiben folgende Worte: Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. Jesus nimmt das wahr. Er sieht diese Gemeinde in Ephesus und ihre Bemühungen, ihr Mühen. Und er lobt das und empfindet das als gut. Wir Menschen können aus uns selbst, so doll wir uns auch noch abmühen, so sehr wir uns anstrengen, wir können uns selbst nicht mit unseren Werken retten. Wir werden nie ein Leben auf die Reihe bekommen, das irgendwann, worüber Jesus sagen könnte, stets zu meiner vollsten Zufriedenheit gelebt. Das schaffen wir von uns aus nicht, weil wir Menschen sind, weil wir Sünder sind. Das werden wir nie aus eigener Kraft vollbringen. Wenn wir darauf bauen würden und irgendwie meinen würden, wir könnten das schaffen, das wäre eine glatte 6. Das geht nicht. Und das meint er, glaube ich, hier auch nicht mit. Ich möchte uns ein Zitat vorlesen. Das Wissen, dass wir schon bald vor Gott stehen werden, sollte in uns das Verlangen hervorrufen, unbefleckt und tadellos zu sein. Dieses Wissen sollte unseren Eifer anspornen, in einem Zustand des Friedens und nicht im Streit zu leben. Wir wissen, dass wir irgendwann vor unserem großen Gott stehen werden, dass wir irgendwann Jesus wiedersehen werden. Und das sollte in uns dieses Verlangen wecken, diesen Wunsch in uns wach werden lassen, so zu leben, wie es Jesus gefällt. Und vielleicht sitzt du hier jetzt in den Reihen und denkst, das will ich ja. Ich möchte so leben, wie Jesus es gefällt. Ich möchte das tun, was er von mir möchte. Ich strebe danach. Dann möchte ich dich ermutigen und mich mit dir darüber freuen, das weiterzumachen. Aber vielleicht hast du auch das Gefühl und diese Enttäuschung, kennst du die Enttäuschung, dass man immer wieder versagt. Dass es wirklich ein Bemühen ist. Dass man nicht fertig ist und sagt, so, ich bin jetzt ein guter Christ, jetzt schaffe ich es. Jetzt könnte vielleicht schon ein stets zur vollen Zufriedenheit leben, irgendwie da hinkommen. Das werden wir von uns aus nicht schaffen. Und wir haben unser Leben lang damit zu kämpfen, Jesus nachzufolgen und so zu leben, wie er es haben möchte. Und wir werden auch immer wieder mit unserer eigenen Schlechtigkeit, mit unserer eigenen Schwachheit konfrontiert werden. Weil wir noch Menschen sind. Aber ich möchte dir zusprechen, du kannst Jesus nicht enttäuschen. Er kennt dich. Enttäuschen können wir nur Menschen uns gegenseitig, weil wir einander nicht ganz kennen. Oh, da bin ich aber enttäuscht von dir, da habe ich eine neue Seite kennengelernt, das habe ich nicht von dir gedacht. Das wird Jesus nicht zu uns sagen, weil er uns kennt. Alles. Auch die ganzen Schwachheiten, unsere Sünden. Und er weiß auch jetzt schon, wie oft wir noch sündigen werden. Auch wenn wir diesen Wunsch haben, dieses Verlangen haben, so zu leben, wie Jesus es haben möchte, auch wenn wir uns abmühen und es uns so vielleicht auch manchmal als Kampf wahrnehmen, das ist es ja auch. Wir können ihn nicht enttäuschen, er liebt uns und er, so wie er das an die Epheser anerkennend erwähnt, ich kenne dein Ausharren, deine Werke und deine Bemühungen. Das kennt Jesus, das sieht er und Das erkennt er auch so an. Und ich möchte uns Mut machen, darin zu leben, in diesem Kampf, diese Herausforderung anzunehmen, weil wir wissen, dass Jesus irgendwann wiederkommt und wir ihm gegenüberstehen. Und weil genau das in uns diesen Wunsch und das Verlangen wecken soll, so zu leben, wie er es haben möchte. Wir können ihn nicht enttäuschen, er kennt uns bereits, er weiß von unseren Schwachheiten und er weiß es auch zu schätzen, diesen Kampf, den wir kämpfen und die Herausforderung, diese tägliche Nachfolge so zu leben, wie Jesus es haben möchte. Ich möchte zu einem nächsten Punkt kommen, aus den Versen, die ich vorgelesen habe. Und ich lese den Vers 17 noch einmal vor. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute mitgerissen werdet und euren festen Halt verliert. Er schreibt ja ein wenig auch über das, was Paulus so an die Gemeinden schreibt und sagt, das ist teilweise schwierig zu verstehen. Und auch wenn man Jesus nicht kennt und da nennt sie die Unwissenden und Leichtfertigen, dass sie da Wahrheiten verdrehen und Irrlehren entstehen, falsche Lehren entstehen. Und wir finden ja von Paulus öfters auch diese Formulierung, dass er davor warnt und sagt, beschäftige dich nicht allzu lange mit irgendwelchen Geschlechtsregistern und Streitfragen und Diskussionen. Konzentriere dich auf das Eigentliche, auf den Kern. Und diese Aufforderung können wir hier so auch aus diesem Vers 17 herausnehmen, was Petrus weitergibt. Hütet euch davor, dass ihr nicht mitgerissen werdet und diesen festen Halt verliert. Was ist unser fester Halt im Leben? Was ist das Eigentliche in unserem Leben, in deinem Leben? Was ist die Grundlage deines Lebens? Und hier, das ist so eine Frage, wo ich dann immer denke, ja klar, das soll Jesus sein. Das wissen doch auch alle, das weiß ich doch auch. Aber ist er das wirklich? Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir uns genau da immer wieder prüfen und das auch mit Jesus zusammentun. Ist Jesus meine Nummer eins? Ist er die Grundlage meines Lebens? Lebe ich für ihn? Das, was ich tue, alles, was wir tun, sollen wir für ihn tun? Ist das so? Ich denke, es ist gut, wenn wir uns da immer wieder hinterfragen und mit Gott zusammen unser Herz durchleuchten, unsere Einstellung und da mit ihm gemeinsam das prüfen. Woran glaube ich? Was ist der Kern meines Glaubens? Es ist gut, wenn wir uns diese Frage immer wieder konkret beantworten und deutlich machen, dass wir an Jesus glauben, der für meine Sünde gestorben ist. Durch ihn bin ich gerettet, durch ihn habe ich das ewige Leben und ihm vertraue ich alles an. Ihm gebe ich auch mein ganzes Leben wieder ab. Ich lasse Jesus über mein Leben bestimmen. Ihm soll alles gehören, was mein Leben ist, was zu meinem Leben gehört. Und ich glaube, genau das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Unsere Gesellschaft, die lebt etwas komplett anderes und die prägt auch was anderes. Überall bekommen wir Versicherungen angeboten, sonstige Sachen, um uns irgendwie abzusichern, um irgendwie noch mehr Gewinn rauszubekommen. Du musst schauen, dass du mehr bekommst, dass du irgendwann eine sichere Rente hast, damit du viel hast, damit du viel genießen kannst. Das ist doch das, was wir so mitbekommen und vorgelebt bekommen vielleicht. Aber sind wir bereit, ihm unser ganzes Leben abzugeben, Jesus zu unserer Absicherung zu machen? Ihm zu vertrauen, komplett auf ihn zu bauen. Petrus fordert dazu heraus, was ist denn sicherer Halt? Überleg dir gut, was es ist, damit du nicht weggerissen wirst und diesen Halt verlierst. Dann möchte ich den nächsten Vers auch noch vorlesen. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Wenn unsere Ältesten den Gottesdienst beenden, dann wünschen sie uns immer, Gottes Gnade sei mit euch. Und so in diesem Wortlaut oder anders. Und ich habe mich mal gefragt, was heißt das genau? Oder wie würde ich das anders umschreiben? Gottes Gnade sei mit uns. Gnade etwas geschenkt zu bekommen, was wir nicht verdient haben. Aber was heißt das, dass das mit uns ist? Was bedeutet das? Und ich war begeistert über das Lied, das Dennis mit seiner Tochter gesungen hat. Und auch die Kindergeschichte, die uns das deutlich gemacht hat, dass Gott mit uns ist, Gott bei uns ist. Und das sind doch wunderbare Umschreibungen oder Zeugnisse gewesen von seiner Gnade. Von einem guten, gnädigen Gott. Gnade ist der Boden, in den der Gläubige gepflanzt ist. Wir wollen in der Gnade tiefe Wurzeln schlagen. Wir wollen uns in ihren Strahlen sonnen. Welch eine demütigende Wirkung hat doch das Bewusstsein, dass die vollkommene Gunst Gottes wegen Christus auf uns ruht, trotz allem, was in uns selbst zu finden ist, und dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die nicht in uns selbst, sondern in Christus Jesus ist. Das schreibt ein Ausleger über diesen Vers. Ich möchte das nochmal vorlesen. Gnade ist der Boden, in den der Gläubige gepflanzt ist. Wir wollen in der Gnade tiefe Wurzeln schlagen. Wir wollen uns in ihren Strahlen sonnen. Welch eine demütigende Wirkung hat doch das Bewusstsein, dass die vollkommene Gunst Gottes wegen Christus auf uns ruht. Trotz allem, was in uns selbst zu finden ist. Die vollkommene Gunst Gottes wegen Christus auf uns ruht. Das ist doch Gnade. Und darin sollen wir wachsen. In dieser vollkommenen Gunst Gottes, die wegen Christus auf uns ruht. Und wir selbst, wir haben nichts dazu beigetragen, dass wir die Gnade bekommen. Das gibt Gott uns durch Jesus Christus. Und ich finde das so wunderbar umschrieben, dass die vollkommene Gunst Gottes wegen Christus auf uns ruht. Eine andere Übersetzung möchte ich vorlesen, den Vers 18. Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen. Und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Unser Leben von seiner Gnade bestimmen zu lassen. Von dem großen, mächtigen Gott, der es gut mit uns meint, der Gutes für uns will, der bei uns ist. Von ihm unser Leben bestimmen lassen, mehr in dieser Gnade hineinwachsen. Und das ist doch etwas, was uns auf Jesus selbst hin ausrichten wird. Was Jesus immer mehr für uns in den Zentrum rücken lassen wird. Dass wir komplett auf ihn ausgerichtet sind und auf nichts anderes. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder üben und lernen müssen. Deshalb benutzt er ja auch diesen Begriff wachset. Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen. Da sind wir nicht fertig mit. Wir werden Jesus auch nie jetzt ganz begriffen haben. Es ist etwas, wo wir immer uns weiterentwickeln können und sollen und dürfen. Wachstum in der Gnade bedeutet nicht vermehrtes Kopfwissen oder unermüdliche Aktivität, sondern wachsende Ähnlichkeit mit dem Herrn Jesus. Wachsende Gnade, wachsende Ähnlichkeit mit dem Herrn Jesus. Jesus immer mehr und mehr kennenlernen, Zeit mit ihm verbringen, Gemeinschaft mit ihm haben und dadurch, durch die Gnade, die er uns schenkt, durch das Gute, was er uns tut, werden wir selbst auch immer mehr verwandelt. Unser Handeln, unser Denken, unsere Einstellung, unsere Entscheidung, durch diese Gnade wird auch die Frucht des Geistes in unserem Leben entstehen. Da werden wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern dem Herrn. Das tun, was er möchte. Und wir werden uns bemühen, so zu handeln und so zu leben, wie es Jesus gefällt. Die Aufforderung, die wir in dem ersten Vers heute hatten. Und es ist nicht andersrum. Das und das und das und das sind alles die Regeln, die du als Christ einhalten musst. Dann wird Gott dir gnädig sein. Dann wir dürfen diese Gnade annehmen und in ihr leben. Und dann wird in uns dieser Wunsch immer stärker und größer werden und wachsen, das zu tun, was er von uns möchte. Wir wollen uns auf ihn ausrichten und ihn immer mehr zu unserem Mittelpunkt machen. Und das geht nicht ohne zu investieren, auch Zeit mit Jesus zu verbringen, diese Gemeinschaft mit ihm zu suchen, das Gebet und Bibellesen zu intensivieren und zu pflegen. Wir hatten jetzt nicht lange her eine Woche des Gebets mit der Jugend, wo wir uns bestimmte Themen ausgesucht haben, wo wir dann jeden Tag für ein bestimmtes Thema beten wollten. Und ich habe gemerkt, wie gut das einem tut und wie es mich selber verändert, während man selber einfach nur für bestimmte Themen einfach mal eine Woche lang mehr betet, wie man es sonst tut. Und vielleicht auch einfach neue Themen dazu bekommt. Und ich habe einfach gemerkt, wie dieser Wachstumsprozess einen selbst auch so bereichert und so gut tut. Und es so herrlich ist, immer weiter mit Jesus gemeinsam Schritte zu tun und weiterzukommen und zu wachsen und mehr kennenzulernen, ihn mehr kennenzulernen. Und Jesus auch dadurch immer wieder neu näher zu kommen. Es ist etwas, was ein guter Rat ist, den Petrus hier weitergibt, darin zu wachsen, Jesus mehr kennenzulernen und nicht stehen zu bleiben. Darum, mit dem Wort haben wir angefangen, weil wir Jesus erwarten, weil wir wissen, dass wir hier nicht ewig leben werden, sondern eines Tages vor ihm stehen werden. Deshalb lasst uns bemühen und anstrengen, so zu leben, wie er es haben möchte. Nicht, weil wir gezwungen und dorthin geprügelt werden, sondern weil wir es möchten. Nicht, weil wir es irgendwie aus eigener Kraft schaffen könnten, damit uns irgendwie vor Gott gut zu stellen, sondern weil wir die Gnade von Jesus empfangen dürfen. Weil Jesus für uns gestorben ist, um uns freizukaufen. Die Frage ist, was kostet es dich, Jesus nachzufolgen? Sind wir bereit, es uns was kosten zu lassen, in diese Beziehung zu investieren, uns selber aufzugeben und Jesus in unserem Leben groß zu machen? Jesus sieht doch unsere Bemühungen und unsere Kämpfe und unsere Herausforderungen. Er weiß doch darum und er ist der gnädige, barmherzige Gott, zu dem wir laufen dürfen, dem wir auch mal sagen dürfen, wenn wir müde sind von den täglichen Herausforderungen, von dem Kampf gegen Sünde. Jesus möchte die Grundlage und ist die beste Grundlage deines Lebens. Baust du auf ihn? Wir dürfen als Kinder Gottes leben. Tun wir das auch? Drehen wir uns um Jesus und nicht um uns selbst? Petrus fordert abschließend auf, seid verwurzelt in seiner Gnade. Wachse darin, Jesus mehr kennenzulernen, die Gemeinschaft mit ihm immer wieder zu suchen. Dann werden wir uns danach sehnen, das zu tun, was er will. Dann werden wir es wollen, unser Leben für ihn aufzugeben und aufzuopfern, weil wir wissen, dass wir einmal bei dem großen, mächtigen Gott sein werden und diese ewige Gemeinschaft, dass das unsere Zukunft ist, die wir mit Gott haben dürfen. Ich wünsche uns Gottes Segen beim Nachdenken über diese Verse. Ich schlage vor, dass wir uns jetzt noch die Zeit für ein Gebet nehmen. Und es wäre gut, wenn wir dazu aufstehen und ich werde die Gebetsgemeinschaft dann mit einem Gebet abschließen. Mein lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass wir wissen dürfen, dass wir irgendwann bei dir sein werden, dass wir vor dem großen, mächtigen Gott stehen werden. Danke dafür, dass wir in deiner Gnade leben dürfen, aus deiner Gnade. Danke, Herr, dafür, dass du als großer, mächtiger Gott Gutes für uns willst und dass wir durch Jesus diese Gemeinschaft mit dir möglich ist. Und ich wünsche mir sehr für mich, für uns alle, dass unser Leben mehr und mehr dir abgegeben wird und ganz auf dich ausgerichtet wird, Herr. Das ist nie etwas, wo wir mit fertig sein werden, wo wir sagen können, jetzt haben wir das Level erreicht, das reicht jetzt, sondern wir wollen darin wachsen, dich mehr und mehr kennenlernen, Jesus, in der Gnade mehr wachsen. Danke, Herr, dafür, dass wir das tun dürfen, dass wir nicht gleich da ein gewisses Level aufweisen müssen, sondern dass wir dich nach und nach mehr und mehr kennenlernen dürfen, dass du ein guter, gnädiger und barmherziger, geduldiger Gott bist, der sich Zeit für uns nimmt. Danke, Herr, dafür, dass du unser Bemühen und unser Mühen siehst. Danke, Herr, dafür, dass wir durch dich, Jesus, ganze Königskinder sind und dass wir selber gar nichts aufweisen und aufbringen können, um irgendwie vor dir als gut befunden zu werden. Das haben wir alles nur durch Jesus und das dafür wollen wir dir einfach immer wieder Danke sagen und das immer wieder erkennen, dass wir durch die Gnade zu dem gemacht worden sind, was wir sind und dass uns das immer mehr dazu antreibt und anleitet, unser Leben dir ganz hinzugeben, das zu tun, was du möchtest, das nicht irgendwie als große Last wahrzunehmen, sondern als Freude und als Vorrecht, dir zu dienen und das Leben dir abzugeben und für dich zu leben. Danke, Herr, dafür, dass wir das tun dürfen und dass du uns in dieser Nachfolge segnest und leitest. Danke, Herr, dafür, dass wir zu dir kommen dürfen, wenn wir manchmal müde sind oder Schwierigkeiten und Kämpfe haben, wenn wir Zweifel haben. Wir dürfen damit zu dir kommen. Wir müssen uns damit nicht alleine abmühen. Wir dürfen das gemeinsam mit dir tun. Danke, Herr, dafür, dass wir als Menschen, die dir nachfolgen, das nicht als Einzelkämpfer machen müssen, sondern dass wir das als große Gemeinde weltweit tun dürfen. Dass wir das als Gemeinde hier vor Ort tun dürfen. Wir dürfen dir nachfolgen, mit dir leben. Danke dafür, dass du uns in dieser Nachfolge segnen möchtest und dass du uns anleitest, auch mit dem guten Heiligen Geist, was die nächsten Schritte sind, wo wir Veränderungen brauchen und dass du uns neue Dinge auftust und dass wir dich mehr und mehr kennen und kennenlernen dürfen. Danke dafür, dass du uns dabei segnest in dieser Nachfolge. Amen.